Guten Morgen. Good morning. Salam. Ich freue mich über eine Reihe neuer Gesichter, die wir heute unter uns haben. Schön, dass ihr hier seid. Wir sind zurzeit in einer Predigtreihe über das Thema Dankbarkeit. Vielleicht denkt der eine oder andere, das passt ja nun heute überhaupt nicht. Dazu werde ich gleich noch etwas sagen im Laufe dessen, was ich sagen möchte. Heute ist das Thema frei sein und danken. Man hatte ihm mal wieder die Freiheit genommen. Er konnte ja einfach seinen Mund nicht halten. Immer wieder erzählte er von seinem Glauben, auch jetzt, im Gefängnis. Alle wussten das, auch die Soldaten der Truppe, die das Gefängnis zu bewachen hatte. Er wusste, dass da draußen nicht alles glatt lief. Da gab es manchen, die die gleiche Botschaft verkündeten wie er, aber um ihm zu schaden. Vielleicht um ihre Qualitäten herauszustellen gegenüber diesem schlecht sehenden und nicht so ganz gesunden Mann. Vielleicht um ihn schlecht zu machen. Aber er nahm das gelassen hin. Sein Name war Paulus und an die Christen in der Stadt Philippi schrieb er: Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Er war gelassen. Er nahm sich selbst nicht so wichtig. Die Verkündigung von Jesus war ihm wichtig, nicht seine eigene Rolle dabei. Die Gemeinde in Philippi, an die er nun schrieb, hatte ihm ein Gemeindeglied als Beistand geschickt, aber ausgerechnet der erkrankte lebensbedrohlich. Da schrieb er doch, Gott hatte Erbarmen mit ihm. Und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir, denn er wollte nicht, dass ich einen Kummer nach dem anderen erlebe. So schickte er ihn mit dem Brief zurück in die Gemeinde. Denn sie hatten von der Erkrankung gehört und machten sich Sorgen. Dann habt ihr die Freude, ihn wiederzusehen, und ich muss mir weniger Sorgen machen, meinte er. Und auch das Ende seines Briefes drückte ein entspanntes Verhältnis zu seiner Situation aus. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut. Satt zu sein und zu hungern. Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Dass er im Gefängnis saß, schien ihn nicht so sehr zu belasten. Mehr belastete ihn der Streit zwischen zwei Frauen aus der Gemeinde in Philippi, übrigens die erste Gemeinde, die er in Europa gegründet hatte. Evodia und Syntyche hatten sich in den Haaren. Sie ermahnte er, ihre Unstimmigkeiten doch endlich hinter sich zu lassen und sich auf das gemeinsame Ziel, Jesus nachzufolgen, zu besinnen. Und dann schließt er den Text an, über den ich heute Morgen sprechen möchte. Mal gucken, was da auftaucht. Er schreibt: Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Freut euch im Herrn, was immer geschieht. Diese Predigt hatte ich schon länger geplant. Sie stand in der Zeitung, sie steht im Schaukasten drin. Ich hatte sie am Mittwoch vorbereitet, weil ich am Donnerstag und Freitag durchgehend Programm in verschiedenen Sachen hatte. Und dann geschah am Donnerstag das Attentat in Beirut mit über 40 Toten und mehr als 240 Verletzten. Urheber IS. Und dann kam die Nacht von Freitag auf Samstag. Am Morgen machte ich mich fertig, um nach Linz zu fahren, wo wir in dieser Woche Gemeindeunterricht der Gemeinden Andernach, Kripp und Linz zusammen hatten, im gleichen Gebäude wie das Frühstückstreffen für Frauen, wo auch einige von euch waren. Und ich sah dann noch so gerade im Internet, was in der Nacht geschehen war. Ich war entsetzt, ich weinte und ich fragte mich, kannst du denn am Sonntag noch über diesen Text und über dieses Thema sprechen? Passt das? Und dann dachte ich, wann passt das eigentlich, wenn nicht jetzt? Die Aussage immer, freut euch immer oder always, wie wir es vielleicht im Englischen gelesen haben oder was auch immer geschieht, meint doch genau das. Und das ganz bestimmt nicht geschrieben von einem Berufsoptimisten, der gerade in seinem jährlichen Karibikurlaub ist. Paulus ist in schwierigster Lage. Sein Leben könnte bedroht sein. Und trotzdem entdecken wir in diesen Zeilen eine heitere Gelassenheit. Er ist frei vom Druck der Situation, in der er sich befindet, ohne dabei die Wahrnehmung der Realität zu verlieren. Wir kennen Spaß, Unterhaltung, Vergnügung, Zerstreuung, Erheiterung, Fröhlichkeit, Gaudi oder wie wir es immer nennen, Ausspannung, Kurzweil, Ausgelassenheit, Belustigung. Aber vielleicht liegt diese Freude, von der er schreibt, auf einer anderen Ebene als Spaß und Genuss. Paulus' Freude hatte damit zu tun, dass er sich selbst nicht in den Mittelpunkt stellte, dass andere ihm genauso wichtig wurden wie er, dass er nicht abhängig blieb von seiner Situation und von den äußeren Gegebenheiten. Seine Freude hatte damit zu tun, dass ihm bewusst war, was das Allerwichtigste ist. Freude stellt sich ein, wenn ein Mensch befreit wird von der ständigen Beschäftigung mit sich selbst, wenn die eigene Person nicht mehr im Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit ist. Freude kann entstehen, wenn man von der Schönheit der Natur überwältigt wird, dass die eigene Person anscheinend völlig unwesentlich wird. Wenn man hinreißende Musik hört, da mag jeder was anderes denken, was hinreißend ist. Musik, die dazu führt, dass man nicht mehr an sich selbst denken will, sondern ganz darin aufgeht. Freude entsteht, wenn man sich bewusst darüber wird, wie schön etwas ist, was man hat. Geht es uns nicht manchmal so, wenn wir zum Beispiel Geburtstag hatten oder was auch immer, dass die Freude beim Erhalt eines Geschenkes immer größer wird, wenn man es nutzt und erforscht? Das Buch lesen, die CD hören, die Pralinen essen, den Wein trinken. Ich will jetzt nicht alle Möglichkeiten an Geschenken aufzählen und was ich so alles geschenkt bekomme. Das macht das Geschenk doch erst zu etwas, worüber man sich dann so richtig freuen kann, wenn man es genießt. Die höchste Freude heißt, zumindest wird das Wort in der Bibel auch schon gebraucht, Ekstase. Und das bedeutet buchstäblich außer sich zu geraten. Im Markus-Evangelium wird das Wort gebraucht, als erzählt wird, wie drei Frauen am Ostermorgen das leere Grab entdeckten und hörten, dass Jesus wieder auferstanden sei von den Toten. Sie flohen von der Grabstätte und waren, so schreibt es Markus, voller Zittern und Ekstasis, so das griechische Wort. Leider wird es oft mit Entsetzen übersetzt. Vielleicht auch richtig, Entsetzen heißt ja, ich bin entsetzt, ich bin außer mir. Dieses Erlebnis am Grab war natürlich für die Frauen kein Genuss, kein Vergnügen, ein Späßchen. Sie waren nicht fröhlich, nicht belustigt, sondern sie waren ergriffen. Denn die Grabstätte Jesu war der Ort, an dem sie die unmittelbare Nähe Gottes erlebt hatten und deshalb waren sie außer sich geraten. Und das heißt, hier war Freude eingetreten, obwohl die Frauen im ersten Moment gar nicht merkten, dass das so war. Die Albanerin Agnes Gongse Boyaksyuim, später bekannt geworden als Mutter Teresa, das lässt sich sicher auch leichter aussprechen, gründete 1950 in Indien den Orden Missionarinnen der Nächstenliebe. Heute gehören über 4.500 Ordensschwestern dazu. Eine Aufgabe dieser Gemeinschaft ist die Sterbebegleitung. Eine neu aus Malta angekommene Schwester wurde an ihrem ersten Tag in ein Haus der Sterbenden geschickt. Es wird berichtet, dass sie später mit einem strahlenden Gesicht zu Mutter Teresa kam. Sie wurde gefragt, warum sie denn jetzt so voller Freude war und antwortete, Mutter, ich habe 3 Stunden lang Christus in meinen Armen gehalten. Sie dachte wohl an das Wort Jesu, was ihr einem von meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Die Freude, die sie erlebte, hatte sich völlig in die sterbende Person hineinversetzt, die sie zu betreuen hatte. Wer so etwas tut, vergisst sich selbst. Sie hatte 3 Stunden lang vergessen, dass sie eigene Bedürfnisse hat, weil sie in ihrer Aufgabe aufgegangen ist. Und deshalb ist Freude eingetreten, die sie erst hinterher bezeugen konnte. Und sie erlebte die Nähe Jesu Christi, die Freude bedeutet. Im 15. Kapitel des Johannesevangeliums sagt Jesus, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen sei. Zur Freude haben sicherlich Christen keinen direkteren Zugang, auch nicht zur Dankbarkeit als Menschen, die nicht glauben, aber es gibt einen qualitativen Unterschied. Ihre Freude hat einen Bezugspunkt, Jesus Christus. Paulus schrieb im Philipperbrief, freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Oder Martin Luther macht es ein bisschen knapper, er schreibt, freut euch im Herrn. Er übersetzt das so. Sind wir uns darüber bewusst, was es heißt, mit Christus verbunden zu sein? Dass er da ist, dass es keine Situation gibt, in der er uns verlässt. Dass wir mit ihm eine Gewissheit haben, dass es für uns Zukunft gibt. Paulus teilt uns das noch einmal ganz bewusst mit. Und er macht deutlich, seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Manchen ist vielleicht die sprachlich etwas schwierige Formulierung des Luther, der Text ist im Kopf, eure Lindigkeit lasst kund sein allen Menschen. Ein Wort, das wir gar nicht mehr kennen. Heute würden wir sagen, Güte, seid gütig und lasst es alle wissen. Paulus schreibt hier etwas über christliche Öffentlichkeitsarbeit. Seid gütig und lasst es alle wissen. Andrea Schneider fasst es in ihrem Buch Das Jahr der Dankbarkeit zusammen, wohlwollend statt beurteilend, freundlich statt feindselig, großzügig statt geizig, nachsichtig statt nachtragend, sanftmütig statt hartherzig. Lasst das allen Menschen bekannt sein. Eigentlich sollte das Markenzeichen der Christen sein. Leider sind wir davon oft entfernt. Und Paulus fordert uns zu noch mehr auf. Er sagt, sorgt euch nicht, denn ihr dürft dafür beten. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Noch einmal, diese Worte schreibt jemand, der im Gefängnis sitzt und vom Tod bedroht ist. Sich in jeder Lage mit Bitten und Flehen an Gott wenden, heißt nicht, dass man sich um nichts mehr kümmern soll. Aber es macht deutlich, dass die tiefe Sorge, die uns den Mut zum Leben und Weitermachen nimmt, abgegeben werden kann. An Jesus dürfen wir uns wenden. Ihn dürfen wir sogar anflehen. Wendet euch in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Erkennen wir es eigentlich noch als Privileg, dass wir zu Gott kommen dürfen? dass er wirklich versprochen hat, uns zuzuhören und uns zu erhören. Bei ihm ist es nicht wie bei vielen Hotlines, mit denen man heute zu tun hat, bei denen man irgendwann aufgibt, weil man zwar die ewig gleiche Melodie zu hören bekommt, aber 10, 15, 20 Minuten niemand den Anruf entgegennimmt, der dann wirklich wissen will, was hast du für ein Problem. Gott hört. Ein Grund zur Dankbarkeit. Alles, aber auch alles dürfen wir ihm mitteilen. Ich darf bitten. Ich darf danken. Ist uns bewusst, was für ein Privileg das ist? Im Griechischen steht hier das Wort Eucharistein. In der römisch-katholischen Kirche nennt man das Abendmahl deswegen Eucharistie. Es ist eine Feier des Dankes für das, was Christus für uns getan hat. Er hat uns frei gemacht von der Macht des Bösen. In ihm triumphiert Gott über jede böse, unheilbringende Macht. In ihm und allein in ihm ist das Heil. Deswegen kann der Gefangene Paulus, auch wenn er äußerlich im Gefängnis sitzt, frei sein. Deswegen können wir ausbrechen aus der Gefangenschaft unserer Gedanken, aus der Gefangenschaft unserer Sorgen, aus der Sklaverei unserer Triebe und Bindungen. Deswegen können wir uns an Gott wenden, der handelt, der verändert und der Neues schafft. In der Nacht von Freitag auf Samstag schrieb der amerikanische Religionswissenschaftler und Autor Michael Brown: Lasst uns beten für die Millionen Muslime, die von diesem Terror im Namen ihrer Religion abgestoßen sind. Möge Gott ihre Herzen öffnen. Religion hat viele Facetten. Und ich weiß, dass die absolute Mehrheit der muslimischen Menschen Frieden will. Sie sieht die Grausamkeit der IS als einen Missbrauch ihrer Religion und sie haben Recht damit. Aber sie erleben den Terror dieser Organisation als einen Teil des Islam. Oder auch die Diktatur von Staaten, in denen die Scharia herrscht und Freiheit der Meinung und Religion unterdrückt wird. Vielleicht Auswüchse dieser Religion, aber sie haben eine weite Verbreitung. Und das ist der Grund, warum immer mehr Flüchtlinge zu uns kommen. Sie mögen Muslime sein, oft weil sie gar nichts anderes kennen. Aber vor diesem Islam sind sie geflohen. In Syrien erleben Menschen Tag für Tag, was Menschen in Paris in der Nacht von Freitag auf Samstag erlebten. Diese Menschen haben Frieden, Freiheit und Freude verdient. Ruhe für ihre Seelen. Sie sind bei Christus willkommen. Hoffentlich auch bei den Christen. Paulus schließt diesen Abschnitt mit den Worten: Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Der Friede Gottes wacht über unseren Gedanken, das bedeutet Ruhe in Sturm, in Gelassenheit und Gelassenheit, auch im Terror. Freiheit, Freiheit des Lebens, Freiheit der Gedanken, weil wir zu dem gehören, der jede böse Macht bereits besiegt hat, weil wir zu dem gehören, dem die Zukunft gehört. Sie gehört Jesus Christus. Der Kabarettist Hans-Dieter Hüsch hat vor vielen Jahren ein wunderbares Gedicht verfasst. Ich denke, das sehen wir jetzt auch gleich hier. Das heißt Psalm. Er schreibt darin: Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich? Ich sing und tanze her und hin, vom Kindbett bis zur Leich. Was macht, dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen? Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsal hält, weil mich mein Gott das Lachen lehrt, wohl über alle Welt? Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Er hat das erlebt. Er hat erlebt, dass man gelassen sein kann, wenn man in den Händen Gottes ist. Und ich möchte schließen mit einigen ganz aktuellen Worten, die der Berliner Pfarrer Alexander Gard, bekannter Autor, bekannter Referent für missionarische Gemeindeentwicklung, am 14.11. verfasst hat. Er schrieb dazu: Mein Herz ist voller Trauer und ich fühle mit den Menschen in Frankreich, meine Art, das Grauen zu verarbeiten, ist ein Gedicht. Man kann es übrigens auch nach einer Melodie singen, vielleicht machen wir es irgendwann mal. Er schreibt: Terror, Hass und Sterben prägen das Gesicht von dieser Welt. Ratlos suchen wir nach Wegen, wenn uns das, was zählt, zerfällt. Herr, wir brauchen dein Erbarmen, sende uns den Heiligen Geist, der den Elenden und Armen Hoffnung schenkt und Kraft verheißt. Menschen sind von Angst getrieben, fragen, was die Zukunft bringt, suchen Trost, ersehnen Frieden, wenn die Welt im Leid versinkt. Du hältst alles in den Händen, wirst aufrichten deine Macht, alles Leid in Freude wenden, denn das Licht besiegt die Nacht. Lasst uns einen Moment stille sein. Herr, wir dürfen wissen, dass das Licht die Nacht besiegt. Das Licht, nicht die Dunkelheit. Wir haben dich als das Licht dieser Welt in unserem Leben erfahren. Und wenn das nicht der Fall ist, können wir dich als das Licht dieser Welt in unserem Leben erfahren. Du bist da. Du stehst mit offenen Armen da, um uns empfangen zu heißen. Danke, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen. Dass wir wissen dürfen, du bist derjenige, der größer ist als jede böse Macht. Danke für deine Liebe, die jedem einzelnen Menschen auf dieser Erde gilt. Hilf uns, diese Liebe auszubreiten. Hilf uns, dein Licht in dieser Welt zu leben und Menschen, die noch in der Dunkelheit sind, zu dir einzuladen. Amen.